Liebe Gemeinde, liebe Glaubensgeschwister, ich freue mich sehr, dass wir mit euch den Sabbat heute Abend beginnen dürfen. Danke auch für die Einladung, wir sind gerne wieder einmal gekommen. Man kann ja sagen, wir fühlen uns ja schon sehr zu Hause bei euch und wir schätzen die Gemeinschaft mit euch ganz besonders. Das Thema, das wir jetzt in diesem Wochenende besprechen, Home Power, was Familien stark macht, habe ich vor, ihr seht es, 20 Jahren zusammengestellt. Aber es ist heute aktueller als vor 20 Jahren. Es büßt nichts ein an Aktualität von dem, was wir miteinander besprechen werden. Wir haben gesungen, dieses Seminarlied, es ist ja leider in unserem Gemeindeliederbuch fast kein Lied über Familie drinnen. Obwohl wir heute davon sprechen werden, dass Familie sehr wichtig ist. Family, wir sind Familie, Jesus ist unser Herr, haben wir gesungen. Und ich bin so glücklich, ich bin so froh, er brachte uns zusammen. Und ich bin so dankbar, könnte man auch sagen, dass der Vater unser Gott ist. Gottes Plan für die Familie und Gottes Plan für die Gemeinde. Denn ihr werdet sehen, dass wir erkennen werden, dass Familie und Gemeinde sehr eng miteinander zusammengehören. Was Familien stark macht, könnte auch heißen, was Gemeinden stark macht. Das heißt also, es geht das Thema für uns alle. Nicht nur für die, die Familie haben oder vielleicht einmal eine Familie gründen wollen, sondern es geht für uns alle, diese Thematik. Vielleicht ein bisschen etwas von uns. Wir sind älter geworden. Letzte Weihnachten haben wir ein Familientreffen gehabt. Und da seht ihr unsere Familie ein bisschen. Unsere Älteste, die Tochter, die Tanja, Kindergärtnerin in Wien, in Kagran, hat einen adventistischen Kindergarten ins Leben gerufen und der geht sehr gut und sie planen jetzt eine Erweiterung sogar. Das ist ihr Mann, Mario, er ist Gemeindeleiter, Computertechniker. Und dann unser Sohn Manuel, er ist Tischler, jetzt ist er wieder was Neues, jetzt macht er Zimmermann. Ja? Und er arbeitet mit seiner Frau, der Monika, in der ADRA auch und hat ein besonderes ADRA-Projekt in Mistelbach, wo sie den Menschen helfen und für Arme und Bedürftige da sind und da setzen sie wie viel ihrer Zeit ein. Und unser lieber Manuel, der hat uns zu ORF gemacht. Wisst ihr, was ORF heißt? Österreichischer Rundfunk, ja, normalerweise. Gell? Aber ab heute heißt das Opa Raimund Fuchs. Ja? Das ist ORF 1, der Jonathan, und ORF 2, die Laura. Und dann habe ich so leise gesagt, es gibt aber noch ORF 3 auch. Gell? Hat er gesagt, jetzt ist genug. Also er hat mit seiner Familienplanung abgeschlossen. ORF 1 und 2, und wir sind jetzt in der Phase des Großelternseins. Das ist auch wieder eine ganz neue Herausforderung. Wir haben ja ein Seminar gehalten, das könnt ihr bei Amazing Discovery bestellen, das heißt Familienmanagement. Und da gehört auch das Thema dazu, was wir jetzt gerade miterleben als Großeltern. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass der Herr unsere Kinder in seinen Dienst gestellt hat. Und so möchte ich euch wirklich ermutigen, auf Familien sehr Wert zu legen, denn die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Familien brauchen wir. Wenn wir gesunde Familien haben, haben wir eine gesunde Gesellschaft. Man könnte auch sagen, die Familie ist die Grundzelle der Gemeinde. Und wenn eine gesunde Familie da ist, dann ist auch die Gemeinde gesund. Und wenn die Familien krank sind, leiden auch die Gemeinden darunter. Und genauso ist auch die Gemeinde eine Familie. Und wir müssen uns da ganz besonders ein bisschen damit auseinandersetzen, Gemeinde und Familie. Warum können wir das sagen? Naja, wenn wir die Bibel hernehmen, dann verstehen wir gerade dieses Thema viel besser, denn Gott wird als Vater dargestellt. Gott ist unser Vater. Und wir werden durch die Geburt hineingeboren in seine göttliche Familie. Wir sind dann Kinder Gottes. Also es ist völlig falsch, wenn Leute sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Nein, wir sind alle Geschöpfe Gottes. Aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Wann sind wir Kinder Gottes? Durch die Neugeburt. Wenn wir, Johannes Kapitel 1, haben wir es ja ganz deutlich, ihr könnt das nachschlagen, wenn ihr das aufschlagen wollt mit mir, Johannes Kapitel 1, da heißt es nicht, dass wir alle Kinder Gottes sind, das möchte ich ein bisschen deutlich machen, weil das immer wieder in unseren Köpfen herumherrscht. Es sind diese Texte ganz deutlich, Johannes Kapitel 1, Vers 12, erst dann, wenn wir Jesus aufnehmen, wie viele ihn aber aufnahmen, die Macht, Gottes Kinder zu werden. Aha. Das heißt also, wir sind nicht normalerweise immer Kinder Gottes, sondern wir werden Kinder Gottes durch den Glauben, durch Jesus, wenn wir ihn aufnehmen. Er ist der Vater. Und wenn wir seine Kinder sind, dann ist Jesus unser Bruder. Und somit sind wir Familie. Wenn Jesus unser Bruder ist, dann sind wir auch Geschwister, Glaubensgeschwister untereinander. Brüder und Schwestern. Wir können also auch von einer Familie hier in der Gemeinde sprechen und können auch in gewisser Weise sagen, Gott ist Familie. Denn eine Familie ist erst dann eine Familie, wenn mindestens drei zusammen sind. Nicht? Vater, Mutter und ein Kind. Und die Dreieinigkeit ist ja auch ein sehr interessantes Bild für Familie. Da sind mehr daran beteiligt als nur ein Einzelner. Und jetzt möchte ich euch wirklich ermutigen, dass wir den Auftrag heute in Anspruch nehmen, den uns der liebe Gott gibt, besonders noch mehr auf Familien Acht zu geben. Ich schaue die Gemeinden an, ich komme sehr oft und sehr viel durch die Gemeinden herum. Gerade jetzt in dieser Zeit, wie ein Kaninchen schauen wir gebannt auf die Schlange, ganz verängstigt sind wir als Gemeinde jetzt in der Corona-Pandemie, furchtbar, ist ja schlimm, nicht? Und jetzt fangen wir an zu analysieren und jeder schaut auf den Papst, die neueste Enzyklika, nicht? Die ist ja auch ganz was Interessantes und da werden ja Verschwörungstheorien geboren und alles Mögliche. Ich möchte euch wirklich ermutigen, gerade in dieser Zeit, jetzt nicht vor lauter Angst zusammenzubrechen und alles Mögliche schon an Schreckensszenarien zu sehen, sondern gerade jetzt in dieser Zeit sollten wir diesen Aufruf Gottes ernst nehmen, der sagt, macht kleine Familien, macht Kleingruppen. Wir sollten die Kleingruppen fördern. Ich möchte das ein bisschen als Zitat hineinnehmen. Warum nehmen die Gläubigen, sagt Schwester White, nicht ernsteren und tieferen Anteil an den Menschen, die ohne Christus sind? Warum vereinen sie sich nicht, zwei oder drei, eine kleine Familie, und bitten Gott um die Errettung einer bestimmten Person und später um eine andere? Bildet in den Gemeinden kleine Arbeitsgruppen. Und ihr Lieben, das ist eine kleine Familie. Es ist so wichtig, sagt die Bibel und auch Schwester White, ganz besonders in dieser letzten Zeit, ich habe da einige Zitate, wir haben es ja schon in der letzten Sabbatschule, das war jetzt die Lektion 10 im letzten Viertel, vielleicht habt ihr sie noch im Kopf, die Kleingruppenarbeit. Haben wir das so abgehackt oder habt ihr jetzt wirklich in eurer Gemeinde die Gemeinde aufgeteilt in Kleingruppen, in Familien? Es ist wichtig, denn in kürzester Zeit werdet ihr hier nicht mehr wieder Gottesdienst feiern können. Wir feiern dann in den Kleingruppen. Das ist immer schon das Konzept Gottes gewesen. Und ich bin eigentlich dankbar für die Zeit jetzt, in der wir leben, denn hätte ich das vor einem Jahr den Geschwistern gesagt, hört auf mit den Gottesdiensten, teilt die Gemeinde in kleine Hauskreise auf, macht Gottesdienste in den Hauskreisen, hätte jeder gesagt, das geht ja gar nicht, man kann doch nicht die Gemeinde aufteilen und so weiter. Es ist so wichtig, sie Schwester Wein sagt, bildet kleine Gruppen. Das ist die Grundlage christlicher Bemühungen. Und sie wurde von mir von dem gezeigt, der nicht irren kann. Das sagt, das ist ein Zitat aus der Sabbatschule von Testimonies, Band 7. Wir sollten, und das möchte ich euch wirklich ermutigen, jetzt in dieser Zeit Kleingruppen bauen. die Gemeinde aufteilen in kleine Gruppen. Denn es ist ja so, dass einige nicht mehr kommen. Und wenn sie nicht mehr kommen, wo sind sie jetzt? Sind sie jetzt alleine zu Hause? Machen sie alleine Sabbatanfang? Ja, das machen sie vielleicht gar nicht. Macht kleine Gruppen. Es ist so wichtig, dass ihr für sie da seid und jeder in einer Gruppe eingeteilt ist. Und dass ihr, so hat sie die erste Christenheit ja auch gelebt, in kleinen Gruppen zusammen, Hauskreise, das war das Konzept der ersten Gemeinde. Und so hat es auch damals der Schwiegervater von der Jethro, der Mose, gesagt, bilde kleine Gruppen, macht es in kleinen Gruppen, maximal 10. So war der Auftrag, 2. Mose 18. Also ich möchte euch wirklich ermutigen, jetzt in dieser Zeit nicht Angst zu haben und Verschwörungstheorien anzuhängen, sondern jetzt in dieser Zeit sind wir aufgerufen, auf der einen Seite Kleingruppen zu machen, denn in diesen Kleingruppen können wir die Gemeinde erhalten und missionieren in diesen Kleingruppen. Wir werden das noch ein bisschen kennenlernen morgen. Familien für Familien. Das ist das Missionskonzept unseres Heilandes. Wie heißt da? Warum vereinen sich nicht 2 oder 3 und bitten Gott um die Errettung einer bestimmten Person? Das ist Missionsarbeit. Die großen Gemeinden in China, die wachsen, sind in Kleingruppen aufgeteilt. Und die Kleingruppen arbeiten für die Nachbarn, sind für die anderen da. Und so ist es wieder eine kleine Familie. Was wir noch machen müssen in dieser Zeit ist, und das werden wir morgen noch besonders besprechen, Öl kaufen. Jetzt ist die Zeit, nicht Verschwörungstheorien anzuhängen und was weiß ich, was Klopapier zu horten oder was auch immer, sondern jetzt ist die Zeit, Öl zu kaufen. Und wir werden auch morgen noch genauer darüber reden. Und jetzt ist die Zeit, unser Licht leuchten zu lassen und den Menschen zu helfen und ihnen zu dienen und für sie da zu sein. In kleinen Gruppen. Denn das Konzept, so hatte auch die Familie gedacht. In der kleinen Gruppe, in der Familie, sollte der Mensch aufgehoben sein und in dieser Familie sollte er den Himmel auf Erden erleben. Familie. Manche sagen, und wir leben heute in einer Zeit, das ist ein Auslaufmodell. Familie, das ist altmodisch, das ist vorbei, das braucht man nicht mehr. Früher war es so, da seht ihr das Bild, nicht? Früher war Vater, Mutter und die Kinder zusammen in einer Familie. Wie schaut es heute aus? Papa ist auf Dienstreise, Mutter ist bei Fortbildung, der Kleine ist in der Kita, Kindertagesstätte, und die Familie wird systematisch zerstört. Der Staat mischt sich jetzt ganz intensiv in die Familien ein. Der Staat sagt, eigentlich sollten die Kinder so früh wie möglich in eine Kindertagesstätte kommen, denn die Mama und der Papa, ich kann es ja so und so nicht, und die Mama soll arbeiten gehen, weil sie soll ja kein Heimchen hinterm Herd sein. Die Mama soll ja für die Firma da sein. Und beides ist fast nicht vereinbar, Arbeit und Familie. Und noch dazu, die Mutter kann es ja so und so nicht. Es gibt ja bessere Leute, die sind ausgebildet. Das sind Pädagogen, die können das. Und jetzt sind wir genau dort, wo die Sabbatschule uns hinführt. Was wird dann vermittelt den Kindern? Was werden sie in der Erziehung lernen? Genau das, was der liebe Gott nicht möchte. Und ihr Lieben, wir müssen uns ernstlich dagegen auflehnen. Ich möchte euch empfehlen, Vorträge von der Birgit Kelle, sie ist eine Christin, ihr könnt sie unter YouTube nachschauen, unter Birgit Kelle, da sagt sie zum Beispiel, hat sie einen Vortrag, wenn Familie geht, was kommt dann? Sie stellt als freie Journalistin den Leuten ganz klar vor Augen, wie wichtig die Familie heute ist und wie die Politik heute ganz gezielt die Familie zerstört, um die Kinder zu haben. Und so wie damals in der DDR oder in anderen Zeiten man die Jugend indoktriniert hat, genau, um ihre Ideale hineinzugeben, wie ist das heute genau das Gleiche? Also ich möchte euch ermutigen, diese Vorträge anzuhören. Familie ist sinnvoll. Erstens einmal, weil Gott in gewisser Weise Familie ist. Wir werden das noch ein bisschen herausfinden, was Familie für einen Sinn hat. Zum Zweiten, weil Gott Familie geschaffen hat. Er hat ganz bewusst einen Mann gemacht und eine Frau gemacht, und deshalb ist es so dumm heute, die Leute rennen den Gender Mainstream nach und reden da über lauter Dinge, wie dass es alles eins ist, Mann und Frau. Das ist ja völlig unbiblisch und völlig gegen unsere Überzeugung als Christen. Gott schuf Familie, keine Monokultur. Das ist ja etwas Herausforderndes, ein Mann und eine Frau und dann noch Kinder zusammen. Natürlich ist Alleinsein leichter. Da kann ich machen, was ich will. Ja? Da kann ich essen, was ich möchte, und da muss ich nicht das essen, was die Mama kocht. Und vielleicht einmal kocht sie etwas, was ich nicht so gern habe. Aber warum? Weil ich es brauche. Wenn du am Abend schlafen gehst und du möchtest das Fenster aufmachen, weil du frische Luft brauchst, wenn du alleine bist, ist kein Problem. Aber wenn der Zweite neben dir dann sagt, mach zu, mir ist kalt, wird schwierig. Also Familie ist natürlich schwieriger, aber es ist herausfordernder. Und es gibt etwas, was der liebe Gott da hineingelegt hat, was wir noch kennenlernen werden. Familie ist das wertvollste Gut, es ist Heimat. Es ist etwas, wo ich ankommen darf, wo ich zu Hause bin. Und das ist ein Vorgeschmack auf den Himmel, eine Vorbereitung auf den Himmel. Es ist ein Geschenk Gottes aus dem Garten Eden. Gott hat Mann und Frau gemacht und hat dann gesagt in 1. Mose, vermehret euch, wachset, füllet die Erde. Er baute Familie und er ermutigte Adam und Eva, hier Familie zu gründen. Und so ist Gottes Wille in unserem Leben Familie, Gemeinschaft. Natürlich, und wir leben heute in einer großen Problematik, ist Alleinsein ein bisschen leichter. Wir haben schon ein bisschen gesprochen über den Verlust der Familien heute. Aber ich sage euch, wir müssen als Adventisten nicht nur den Sabbat hochhalten. Und wir machen da einen, wie soll ich sagen, wir sind nicht ganz konsequent, einen großen Fehler. Wir halten den Sabbat hoch. Und die meisten von den Leuten wissen von den Adventisten, dass sie den Sabbat halten. Aber wissen die Leute auch von uns, dass wir Familie hochhalten? Wir müssen die Familie genauso hochhalten. Und das sage ich deshalb, weil wir bereit sind, vielleicht sogar den Beruf aufzugeben, wenn wir den Sabbat brechen müssten. Aber sind wir bereit, den Beruf aufzugeben, wenn er meine Familie zerstört? Na, Bruder Fuchs, ich muss ja arbeiten, ich muss ja meine Familie erhalten. Ja, dann musst du einen anderen Arbeitsplatz suchen, wenn er deine Familie zerstört. Wenn der Sabbat so heilig ist, dann muss auch die Familie so heilig sein. Denn beides ist ein Geschenk aus dem Garten Eden, aus der Schöpfung heraus. Und beides zeigt uns, ich habe jetzt an diesem Wochenende nicht die Zeit, mit euch das durchzugehen, dass vieles gemeinsam ist. Macht das als Hausaufgabe. Was hat der Sabbat mit der Ehe und der Familie gemeinsam? Vieles. Ein ganz interessantes Studium. Wir brauchen das. Die Familie geht jeden an. Jeder kommt aus einer Familie. Jeder, meisten leben gerade in einer Familie. Einige möchten eine glückliche Familie bauen. Und letztlich, wenn du alleine stehend bist, ist deine Gemeinde deine Familie. Und wir sehen, wie der Teufel alles unternimmt, um diese Geschenke aus dem Garten Eden zu zerstören. Den Sabbat hat er zerstört. Da ist er ganz fest dran. Sehr, sehr auf den Sonntag und auf das Sonntagsgesetz, und wir vergessen aber darüber hinaus, wie jetzt der Teufel die Familien zerstört. Und da machen wir mit teilweise. Da schicken wir die Kinder in die Kita und sollen wir andere sie erziehen. Und zu Hause, die Eltern, sollten wir eigentlich unterstützen, wenn sie sagen, ich möchte zu Hause bleiben. Entschieden, wir bleiben für unsere Kinder zu Hause. Wir hätten uns mehr leisten können, wenn sie arbeiten gegangen wäre, aber ich sage euch eines, wir sind dem lieben Gott so dankbar, das Resultat heute hätten wir nicht, wenn sie arbeiten gegangen wäre. Und dann sollten wir Familien unterstützen, wenn wir merken, die wollen das, was Gott möchte. Dann sollten wir als Gemeinde sie auch ganz besonders unterstützen. Und der Teufel greift die Gemeinde an, auch als Familie Gottes. Wie greift er sie an? Zum Beispiel durch Irrlehren. Wir schauen immer auf alle möglichen Dinge da, was weiß ich, was da jetzt am Ende in der Endzeit kommen wird und vergessen, wie der Teufel jetzt unsere Gemeinde systematisch zerstört. Zum Beispiel durch Irrlehren. Eine der großen Irrlehren wird ja jetzt gerade am Sabbat angesprochen. Da gibt es Leute, die in unseren Gemeinden schon mehr und mehr glauben, dass die Welt nicht in 6 Tagen geschaffen worden ist. Pädagogen, Lehrer, Pastoren glauben das nicht mehr. Ihr Lieben, wenn wir das nicht mehr glauben, kannst du das ganze Glaubensgebäude wegschmeißen. Das ist so wichtig, dass wir diese Irrlehren als Irrlehren darstellen und sagen, das ist nicht richtig. Vor einiger Zeit hat in unserer Gemeinde ein Laienbruder mit ja, sehr klingendem Namen und guter Ausbildung deutlich gemacht, dass er an den Urknall glaubt. Und er sagt, der Urknall ist mit der Bibel, mit der Schöpfung vereinbar. Ja bitte, wo sind wir denn? Uneinigkeit, Streit in der Gemeinde dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wir dürfen nicht sagen, naja gut, dann gibt es halt ein bisschen Uneinigkeit. Nein, die Bibel sagt uns im Galaterbrief, im Kapitel 5, dass die Frucht des Fleisches Streit, Zank, Zwietracht, Spaltungen ist. Das ist die Frucht des Fleisches, da ist nicht der Heilige Geist. Lasst es nicht zu, wir werden morgen noch ein bisschen darüber sprechen, dass der Angriff Satans auf die Gemeinde durch die Streitereien, durch die Uneinigkeit stattfindet. Parteienbildung, Gruppenbildung, was auch immer es ist. Das andere ist die Lauheit. Und gerade jetzt merke ich es, durch diese schwierige Zeit der Pandemie, merkt man, dass diejenigen, die es nicht mehr so genau genommen haben, auch jetzt in die Gemeinde am Sabbat nicht mehr kommen. Sie nützen jetzt die Gelegenheit, fern zu bleiben. Ja, es ist eine gewisse Sichtung, das macht gar nichts. Der liebe Gott hat einen großen Teil, der größte Teil der Gemeinde ist noch draußen. Und ihr Lieben, wie wollen wir denn die hereinbringen? Ja, zuerst einmal in kleinen Hauskreisen. Denn da kommen sie am ehesten noch. Diese große Schwelle da, ist es schwer, da drüber zu gehen. Aber in einen Hauskreis zu kommen und wenn ihr dann dort Leuten helft und ihnen einen Dienst, na was glaubt ihr, was dann passiert? Ich werde morgen noch ein bisschen darüber reden, über diese Möglichkeit, in Hauskreisen anderen zu helfen und zu dienen und für sie da zu sein. Was ist noch das Problem? Wir werden morgen auch noch ein bisschen darüber sprechen, das Thema Extremismus. Hütet euch vor Extremen. Ihr Lieben, das ist ein ganz intensiver Angriff Satans auf die Gemeinde. Er sagt, wenn du schon glaubst, dann musst du 150%ig glauben. Und das hat er ja bei Jesus auch gemacht, nicht? Der Jesus bei den 3 Versuchungen sagt zum ersten, es steht geschrieben. So sagt der Teufel, gut, wenn du an die Bibel glaubst, dann steht auch geschrieben, geh hinauf auf den Tempel und schmeiß dich runter, es wird dir nichts passieren, steht auch geschrieben. Also wenn du glaubst, dann musst du alles glauben. Und genau dasselbe macht er mit uns, nicht? Das sagt in der Bibel der Text, ich bin der Herr, dein Arzt. Glaubst du das? Glaubst du das? Ja. Warum gehst du dann noch zum Herrn Doktor? Du bist ungläubig. Merkt ihr was? Der Teufel, dem ist es egal, wo du runterfällst beim Pferd, links oder rechts. Ihr Lieben, lasst euch nicht ein, der Herr Jesus hat gesagt, du sollst Gott nicht versuchen. Und ja, gerade jetzt die Zeit, in der wir sind, in der wir leben, ist auch eine gewisse Zeit der Sichtung. So, bleiben wir bei der Familie und letztlich auch bei der Gemeinde. Liebe ist eine himmlische Pflanze, sie muss gepflegt und genährt werden. Liebevolle Herzen, wahrhaftig liebevolle Worte werden glückliche Familien hervorbringen. Dasselbe könnt ihr auch umschreiben. Liebevolle Herzen, wahrhaftige, liebevolle Worte werden glückliche Gemeinden hervorbringen. Und auf all jene, die mit ihnen zu tun haben, wird es einen erhebenden Einfluss ausüben. Das heißt also, die Gemeinde wird einen Einfluss auf die Welt ausüben, die Familie auf die Gemeinde und auf die Welt. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, noch viel mehr Wert zu legen als bis jetzt, was das Thema Familie betrifft. Wir haben zwar nicht alles, was wir wollen als Familie, aber zusammen sind wir alles, was wir brauchen. Ich glaube, das ist ein schönes Wort. Wir haben zwar nicht alles, was wir wollen, und das ist gar nicht so schlecht vielleicht, denn wenn jeder immer das kriegt, was er will, ob er dann wirklich glücklich ist, ist die andere Frage. Aber wir zusammen sind alles, was wir brauchen. Familie. Und dasselbe, was wir jetzt unter Familie besprechen, könnt ihr auch auf die Gemeinde übertragen. Ich nenne dieses Wort Familie als Akronym oder verwende es als Akronym. Und das heißt, das F steht für etwas, das A steht für etwas, das M steht für etwas und so weiter. Damit wir ein bisschen verstehen, was wir unter Familie meinen. Das F steht für Freude. Und jetzt meine Frage an euch, ist eure Familie ein Ort der Freude? Kommt man gerne nach Hause, in die Familie? Freut man sich, wenn man nach Hause kommt und wenn der eine oder andere nach Hause kommt? Es ist ein Ort der Freude. Dasselbe gilt auch für die Gemeinde. Ist eure Gemeinde ein Ort der Freude? Freut man sich, wenn du kommst? Freust du dich auf die Gemeinde? Könntest du vielleicht noch ein bisschen öfter zusammenkommen als nur einmal am Sabbatvormittag? Freude ist so ein wichtiges Element. Und da steht dann doch das N drinnen. Familie ist ein Ort, wo man Freundschaft erlebt. Freundschaft übt. Freundlich ist. Freundlich umgeht miteinander. Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wieder wertschätzen und ernst nehmen, denn oft sind unsere Familien Trauer, wie soll man sagen, Trauergruppen. Da ist man froh, wenn man nicht nach Hause muss. Der Mann schaut, dass er so viel wie möglich Arbeit hat, dann hat er eine tolle Ausrede, du, ich muss noch in die Firma, ich brauche nicht zu Hause sein. Die Kinder haben auch Ausreden, damit sie nicht nach Hause müssen. Es ist schade. Da fehlt etwas. Denn das ist der Sinn Gottes für Familie. Dass wir da einen Ort haben, wo wir Freude erleben. A steht für, was glaubt ihr? Ja, da gibt es sicher mehreres. Passt es? A steht für Annahme. Noch einmal meine Frage, ist deine Familie ein Ort der Annahme? Das heißt, wo jeder so angenommen ist, wie er ist. Oder muss man erst etwas sein, was der andere gerne möchte? Ihr Lieben, das ist schlimm, wenn das so ist. Denn wir müssen eh in der Welt immer etwas vorspielen und Masken tragen. Jetzt nicht nur Mundmasken, sondern auch eine Verkäuferin, die die Schuhe verkauft und da sitzt jemand und der möchte noch immer ein anderes Paar Schuhe und sie sagt, darf ich Ihnen noch eins? Was kracht da so? Ja. Okay, dann schalten wir das aus. Okay. Ja, hört ihr mich jetzt? Ja? Okay. Dann am liebsten würde sie ihn schon auf den Mond schießen, weil er noch immer nicht das richtige Paar Schuhe gefunden hat. Aber sie muss immer noch lächeln und sagen, darf es ein bisschen mehr sein? Ja? Sie muss spielen. Sie darf nicht wirklich sagen, wie es ihr geht. Am liebsten würde sie sagen, jetzt nimm das Paar und lass mich in Ruhe. Jetzt stell dir vor, du kommst, du musst da spielen in der Firma und spielen und spielen und spielen und dann kommst du nach Hause und dann musst du erst wieder spielen. Nein, Das darf nicht sein. Das Heim, das soll dein Ort der Annahme sein. Da, wo ich angenommen bin, wo ich der bin oder der sein kann, der ich bin, wo ich nicht etwas anderes spielen muss, was der Papa oder die Mama oder die Kinder gerne sehen wollten. Meine weitere Frage ist die, ist eure Gemeinde ein Ort der Annahme, wo man angenommen wird, so wie man ist? Oder wo man herumdoktert am anderen und ihn besser machen möchte und ihn heiliger machen möchte und noch mehr kritisiert und weiter. Ihr Lieben, das sind alles Elemente, die Gott in die Familie hineingestellt hat, damit wir heil werden und gesund werden. M steht für Miteinander. Noch einmal meine Frage, ist eure Familie ein Ort des Miteinanders? Oder schon des Nebeneinanders? Oder vielleicht sogar des Gegeneinanders? Genau dasselbe könnte man über die Gemeinde fragen. Kann man darüber schreiben, ein Miteinander, wo einer den anderen braucht und erlebt als eine Ergänzung in seiner Art, in seiner Verschiedenheit? Das ist ja das Schöne, warum Gott Mann und Frau gemacht hat, weil sie sich einander ergänzen. Man braucht sich nicht ärgern über die Andersartigkeit des anderen, sondern man darf sich freuen, weil es eine Ergänzung ist, ein Miteinander. I, wofür könnte das I stehen? Also ich habe das Wort Insel der Ruhe genannt. Ist das nicht schön, wenn ich eine Familie habe, wo ich nach Hause kommen kann, wo ich in diese Ruhe eingehen darf? Und diese Ruhe hängt sehr eng auch mit dem zusammen, dass ich angenommen bin, dass ich Geborgenheit erlebe. Furchtbar wäre es, wenn ich aus dem Streit dieser Welt in die Familie komme und dann erst wieder kämpfen muss um die Vorherrschaft oder um Respekt oder um Gehör zu haben, wäre ja furchtbar. Wenn man vom Krieg in den Krieg zieht, das hält man nicht aus. Wir brauchen einen Ort, wo wir eine Ruhe erleben, wo wir wieder Kraft tanken. Home Power. Wo wir Kraft tanken, hinauszugehen wieder in die Welt und dort unseren Mann und unsere Frau zu stellen. Aber deshalb ist es so wichtig, dass wir das Heim, die Familie haben und letztlich auch die Gemeinde haben, wo wir wieder auftanken können, wo wir in diese Ruhe eingehen dürfen, die eigentlich eine sabbatartige Ruhe ist. Denn in Hebräer Kapitel 4 sagt uns ja der Herr, dass es noch eine sabbatartige Ruhe gibt für uns. Und diese sabbatartige Ruhe ist die, dass ich in Christus geborgen sein darf. Ich muss nicht arbeiten, um mir den Himmel zu verdienen. Ich muss nicht Leistung machen. Ich muss nicht besser und besser und besser werden, sondern ich darf in Christus ruhen. Er ist der, der mich verändert. Er ist der, der mich liebt, so wie ich bin. Und mich aber nicht lässt, so wie ich bin. L, natürlich. Wofür steht das L? Ja, richtig. Meine Frage noch einmal. Ist eure Familie ein Ort der Liebe? Aber Liebe meint jetzt wirklich nicht nur ein gefühlsmäßiges Aufbauschen oder auf, wie wir sehen es da gerade in einer Gemeinde, die sind sehr gefühlsmäßig und wenn man da kommt, wird man sofort umarmt und geknuddelt und geküsst und die sind jetzt ganz traurig, weil sie das nicht machen dürfen. Ja, das ist ja nicht Liebe im wahrsten Sinne des Wortes, sondern Agape, wo man die Bedürfnisse des anderen kennt und bereit ist, sie zu stillen. Wo der eine die Wünsche des anderen von den Augen schon abliest und bevor er etwas sagt, schon einsetzt. Das ist Familie, ein Ort der praktischen Liebe, Liebe in Aktion. Genau dasselbe gilt für die Gemeinde. Ein Ort der Liebe, wo wir in der Bruderliebe uns üben, um dann draußen die Feindesliebe zu praktizieren. Aber es geht nur vorher in der Übung, im Übungsfeld, in der Familie und in der Gemeinde. Jetzt haben wir noch ein I. Wofür könnte das I stehen? Für Identifikation, habe ich gesagt. Was hast du gesagt? Identifikation. Die Familie ist ein Ort, wo man lernt, wer man ist, wo man sich identifizieren kann. Die Kinder brauchen das. Und deshalb meine Bitte an euch, ihr Väter, seid Väter. Und ihr Mütter, seid Mütter. Damit die Kinder an euch wieder lernen, was es heißt, Mann sein und Frau sein, was es heißt, Mutter sein und Vater sein. Genau dasselbe gilt für die Gemeinde. Ihr Lieben, da ist der Ort, wo Neugeborene, die in die Gemeinde kommen, sich finden und identifizieren. Was heißt es, Gottes Wille zu tun? Was ist oben und unten? Was ist rechts und links? Was ist richtig und was ist falsch? Aber jetzt muss ich euch ehrlich sagen, das darf man in der Gemeinde heute nicht mehr sagen, was richtig und was falsch ist. Man muss ja heute nur mehr, wie soll man sagen, erbauende Predigten halten. Man darf nur mehr sagen, das ist Sünde. Dabei ist das genau ein Akt der Liebe. Identifikation. Ich muss mich identifizieren können, wenn ein Gemeindeglied hereinkommt und ein Kind, und ich möchte euch ermutigen, die Kinder schauen auch auf euch, ältere Geschwister in der Gemeinde. Was es heißt, Opa und Oma sein. Was es heißt, Mann und Frau sein. Es kann nämlich sein, dass ihr auch eine krankhafte Beziehung habt. Da gibt es zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Das ist nicht gesund, aber es geht oft nicht anders. Und ich möchte ein Wort an die Alleinerziehenden sagen. Wenn auch jetzt keiner da ist, sagt es weiter. Die alleinerziehende Mutter braucht nicht den Vater ersetzen. Sie kann das gar nicht. Sie soll Mutter sein. Aber wenn das Kind in die Gemeinde kommt, dann sieht sie auf die Männer. Und dann lernt es, was es Mann sein heißt und Vater sein heißt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir als Gemeindeglieder hier mit der Familie zusammenarbeiten und ihnen ein Vorbild sind. Wir werden das jetzt in der Sabbatschule ganz deutlich merken, was Erziehung betrifft. Denn wenn zu Hause die Mutter und der Papa sagt, was richtig und was falsch ist, und sie dann in die Gemeinde kommen und dann sehen, dass es anders ist, anders praktiziert wird, als sie es zu Hause gelernt haben, ihr Lieben, dann werden die Kinder bald nicht mehr in der Gemeinde sein. Weil dann werden sie sagen, warum soll ich da reingehen? Was haben wir als Eltern zu Hause mit unseren Kindern diskutieren müssen, weil wir ihnen erzählt haben, dass wir keinen Schmuck tragen, dass wir keine kurzen Röcke tragen und so weiter. Und dann sagt die Tochter, ja, aber die Schwester und der Bruder und die machen das ja auch, warum darf ich das nicht machen? Ihr Lieben, das ist kontraproduktiv. Wir sollten die Familie hochhalten und ihr solltet auch mit eurem Lebensstil für die Familie wirken und den Kindern eine Identifikationsmöglichkeit geben, dass sie sich identifizieren können als Adventisten. Was es heißt, Jesus nachzufolgen. Haltet das ernstlich fest. Und das E, wofür steht das E? Für Erziehung. Und das ist auch der Grund, warum der liebe Gott Familie gemacht hat. Weil wir da lernen. Wir lernen Selbstlosigkeit, wir lernen auf den anderen zu schauen, wir lernen den anderen höher zu achten als uns selbst. Wir bereiten uns auf die Ewigkeit vor. Denn das Reich Gottes ist ein Reich der Liebe. Das Reich Gottes ist ein Reich, wo einer für den anderen da ist. Und wir bereiten uns jetzt dafür vor. Und die Gemeinde ist ja auch ein Vorbereitungsmechanismus für den Herrn, für den Einzelnen, um in die Ewigkeit hineinzukommen. Da muss man halt lernen auch, mit Leuten umzugehen, die halt schwieriger sind. Und die vielleicht manches Mal meine Feinde sind. Ja, da können wir üben. Feindesliebe können wir üben. Das kann in der Familie oft sein, dass der Bruder mit der Schwester streitet und die Schwester und Bruder. Na, was habt ihr denn für technische Anlage da? Dass der Bruder der Schwester den Radiergummi nimmt und die Schwester ihm dafür den Sessel auf den Kopf schmeißt. Ja, da muss man lernen.
Wie man mit Feinden umgeht, Bruderliebe, ist auch letztlich eine Liebe, die bereit ist, einem anderen, der mir böse ist, der vielleicht momentan nicht so liebenswert ist, von mir geliebt zu werden. Das ist eine Übung. Erziehung in der Gerechtigkeit. Ja, was kann eine Ehe, was kann eine Familie, was kann eine Gemeinde töten? Schauen wir uns das auch noch ein bisschen an. Es gibt sogenannten Klimawandel, nicht nur in dieser Welt, sondern es gibt auch einen Klimawandel in der Gemeinde, leider, und auch einen Klimawandel in der Familie. Das Familienklima ist oft sehr ausgetrocknet. Es ist kaum mehr der Regen der Liebe zu finden, es ist kaum mehr Wachstum da, es ist eine Wüste, es ist eigentlich sehr traurig. Der Umgangston ist sehr rau geworden. Wenn man am Mittagstisch sitzt, gibt man Salz her. Kein Bitte, kein Danke. Es wird nicht mehr nett und freundlich geredet miteinander. Ja, mit den Gästen in der Gemeinde, da redet man sehr freundlich, aber mit den Gemeindegliedern selber nicht mehr. Oder mit den Kunden in der Firma, da weiß man freundlich zu sein. Ja, behandelt euch einander in der Familie wie Kunden. Seid so liebevoll, dass ihr den anderen gewinnen wollt für das Reich Gottes. Die Liebe ist in vielen erkaltet, sagt die Bibel. Und das ist unser Thema. Das ist nicht das Thema in dieser Welt draußen. Denn die Liebe ist in vielen erkaltet, ist deshalb, weil sie vorher schon einmal warm war. Weil sonst würde sie nicht erkalten. Das heißt also, das ist unser Thema. Und Gott sagt nicht umsonst zu Ephesus, ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässest. Und das gilt für die Familie, für das Ehepaar, dass sie nicht mehr in der ersten Liebe sind. Das gilt für die Eltern, weil wenn das Kind noch klein ist und so pflegebedürftig ist, dann wird es geliebt. Ja, warum liebst du das Kleine? Kannst du noch erinnern, wie sie klein waren? Ja? Hast du sie lieb gehabt? Jetzt habe ich eine Frage an dich. Was haben die Kleinen gemacht, damit du sie lieb hast? Gar nichts. Die haben nur die Windeln dreckig gemacht, die haben nur Probleme gemacht, nur Schwierigkeiten gemacht und du hast sie lieb. Bitte bleib so. Weil irgendwann ändert sich das. Wenn es nämlich dann 5, 6, 7, 8 Jahre werden, dann heißt es plötzlich nur mehr, wenn du brav bist, dann habe ich dich lieb. Wenn du die Aufgaben machst, dann habe ich dich lieb. Wenn du dein Zimmer zusammenräumst, dann habe ich dich lieb. Das darf nicht sein. Da gibt es einen Klimawandel. Das ist nicht richtig. Ein Nebeneinander, ein Gegeneinander, statt ein Miteinander und Füreinander ist heute in unseren Familien gang und gäbe und es wird mehr Scheidungen kommen an die Tagesordnung. Es darf nicht sein, ihr Lieben. Wir müssen, die Bibel sagt uns das, da wo noch ein Rest vom Geist ist, ihr könnt das nachlesen. Warte mal, jetzt brauche ich da irgendjemanden. Der letzte Prophet, das letzte Buch der Bibel, Malachi, Kapitel 2. Und da hört, was er sagt. Da spricht er von verschiedenen Dingen, wo der liebe Gott traurig ist. Und sie sagen, warum ist er denn traurig? Und dann sagt er, in Vers 14, der liebe Gott ist deshalb traurig über euch, weil du dich von deiner Frau scheiden lässt, mit der du einen Bund geschlossen hast. Und jetzt kommt der Vers 15. Nicht einer hat das getan, also eine Scheidung, in dem noch ein Rest von Geist war. Ein Rest von Geist. Denn er sucht Nachkommen, die von Gott geheiligt sind. Darum werde keiner seiner Frau treulos, denn das ist ein Frevel vor Gott. Ihr könnt das dann nachlesen in Vers 16. Ihr Lieben, das ist eine Sache des Heiligen Geistes. Ehe führen, Familie führen, und deshalb brauchen wir morgen Nachmittag, müsst ihr alle da sein. Keiner darf fehlen. und lass die anderen noch herzukommen. Es ist eine Sache des Geistes, Gemeinde führen. Gemeinde ist kein Club, Gemeinde ist keine Organisation, Gemeinde ist ein Organismus des Heiligen Geistes, ist Familie. Die wichtigsten Faktoren für eine glückliche Familie, vielleicht wohl den, der mitschreibt, weil dann kann es sich noch einmal zu Hause durchdenken und du kannst es auch anderen erzählen. Wie war es denn heute Abend? Ja, schön was. Was hat er gesagt? Weiß ich nicht mehr. Aber schön was. Schade. Nicht einfach nur. Übrigens, ihr könnt diese PowerPoint-Präsentation dann von eurem Techniker haben. Ich werde sie ihm geben. Dann könnt ihr sie noch einmal zu Hause durchschauen. Die wichtigsten Faktoren. Auf der einen Seite ist Familie eine Arbeit. Das ist Arbeit. Gemeinde ist Arbeit. Ehe ist Arbeit. Das ist etwas, was uns aber auch glücklich macht. Wertschätzung und Anerkennung. Es ist so wichtig. Familie ist Arbeit. Die Unterschiede des anderen kennenlernen, die Unterschiede des anderen respektieren lernen, die Unterschiede des anderen auch schätzen lernen und seine Bedürfnisse kennenlernen. Was hätte er denn gern? Und ihr Kinder, da könnt ihr schon einsetzen. Schaut die Mama an und horch hinein in ihr. Was hätte sie gerne? Was braucht sie? Was könnte ich ihr denn tun? Oder dem Papa? Hineinhorchen in den anderen. Ihr Eltern in die Kinder, die Frau in den Mann, der Mann in die Frau hineinversetzen. Das ist Übung. Achtung und Respekt. Ihr Lieben, das verliert sich in den Familien immer mehr und mehr. Keine Achtung, kein Respekt mehr, auch in der Gemeinde, dasselbe. Ob das jetzt eine verantwortliche Stellung ist, Kindersabbatschule, Gemeindeleiter, was auch immer es ist, Mann gegen Frau, da gibt's ja, da fängt man schon an mit den Späßen, nicht? Blondinen und so weiter, da gibt's dann besondere Witze über das. Das ist respektlos. Das darf nicht sein. In unserem Herzen darf das nicht vorkommen. Achtung und Respekt. Grenzen setzen und treu einhalten. Das ist ganz wichtig. Wir werden das jetzt noch einmal festhalten. Ich werde es euch noch ein bisschen genauer besprechen. Freude schenken. Dem anderen Gutes tun. Seine Bedürfnisse stillen. Nicht nur erkennen, wie es hier ist, sondern Bedürfnisse auch stillen. Gemeinsamkeiten, gemeinsame Aktivitäten machen. Genau dasselbe könnt ihr auf die Gemeinde übertragen. Und sagen, meine Lieben, es wäre doch so schön, wenn wir einander Wertschätzung und Anerkennung geben, wenn wir die Unterschiede, Bedürfnisse erkennen, wenn wir Achtung und Respekt haben, wenn wir Grenzen setzen und treu einhalten. Ihr Lieben, ich habe ein Seminar gemacht in Nürnberg, in der Gemeinde Marienberg über Erziehung. Ihr könnt das bei Amazing Discovery haben, das heißt Elternschule. Und da habe ich gesagt, eine Gemeinde, die keine korrigierende Seelsorge durchführt, ist eine lieblose Gemeinde. Denn, wie haben wir es noch, Grenzen setzen und treu einhalten, ist ein Zeichen der Liebe. Dann haben mich die Ältesten zu sich gerufen. Und dann haben wir gedacht, oje, da habe ich jetzt irgendwie, bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Dann haben sie gesagt, nein, Bruder Fuchs, das ist ganz wichtig. Du musst uns ein Seminar halten über korrigierende Seelsorge. Das gibt's auf CD, könnt ihr haben bei der Gemeinde. Es ist wichtig, eine Gemeinde, die keine klaren Grenzen mehr setzt und sie nicht treu einhält, ist eine lieblose Gemeinde. Gemeinsame Aktivitäten, Freude schenken, das sind Dinge für die Gemeinden. Jetzt passt auf, was zeichnet eine kranke Familie aus? Und dasselbe gilt auch, was zeichnet eine kranke Gemeinde aus? Man hat herausgefunden, dass kranke Familien sich auszeichnen dadurch, dass sie unfähig sind, Gefühle auszudrücken. Ihr könnt jetzt umgekehrt die positive Anwendung setzen und sagen, können wir in unserer Familie unsere Gefühle ausdrücken? Da sind die Männer auch ein bisschen mehr gefragt, denn die trauen sich oft das nicht so sehr ausdrücken. Das Ja, man kann auch weinen. Man darf auch weinen. Indianer dürfen auch weinen. Ich glaube, wir müssen lernen, Gefühle auszudrücken. Und in der Gemeinde ist es oft so, wir trauen uns gar nicht. Wie geht's dir denn? Ja, danke, gut. In Wirklichkeit geht's mir schlecht. Ich möchte es gar nicht sagen, weil wenn ich jetzt sage, wie geht's mir schlecht, dann bin ich auch unheilig. Weil Heilige geht's immer gut. Ja, bitte. Wo sind wir denn? Darf ich nicht sagen, mir geht's heute nicht gut? Ohne, dass ich gleich durchlöchert werde. Ja, warum geht's damit gut? Und da muss man aufpassen, muss man sehr sorgsam sein. Aber es ist schön, wenn man Gefühle ausdrücken kann, Leid und Freude miteinander teilt. Zweitens, kranke Familien zeichnen sich aus durch schwache Kommunikation. Man redet zwar viel, aber nicht wirklich das, worum es geht. Es gibt da untere Ebenen der Kommunikation und höhere Ebenen. Und die untere Ebene ist die, dass man halt sozusagen nur so die Allgemeinplätze spricht, so bla bla, das ist Party bla bla. Eine untere Ebene ist die Tatsachenebene und da bleiben viele kranke Familien stehen. Zum Beispiel, was gibt es heute zum Essen? Und über das redet man. Wie war das Fernsehstück? Wie war es in der Schule? Das sind Tatsachen. Aber höhere Ebenen zum Beispiel wären, Gefühle auszudrücken. Habe ich die richtig verstanden? Die ist kalt. Ja, was? Wenn deine Frau sagt, mir ist kalt, was machst du? Jetzt habe ich dich überrascht. Was machst du? Du gibst dir deinen Sakko. Okay. Was machst du? Heizung andrehen. Normalerweise geht der Mann hin zum Thermostat und sagt, nein, ich sehe 25 Grad, was hast du? Tatsachenebene. Verstehst du? Wer weiß, vielleicht braucht sie den Sakko nicht. Vielleicht braucht sie nur eine Umarmung. Also bitte, hineinhorchen. Kommunikation, habe ich dich richtig verstanden? Du brauchst jetzt meinen Sakko? Oder ich soll ein bisschen mehr einheizen, meinst du das? Ja, hineinhorchen in die Frau. Was möchte sie, was braucht sie? Schwache Kommunikation. Drittens, Konflikte werden nicht gelöst. Ihr Lieben, es gibt kein Leben ohne Konflikte. Die beste Ehe hat Konflikte, die beste Familie hat Konflikte. Alleine weil er der Mann und sie die Frau ist und weil die Kinder männlich und weiblich sind und weil jeder anders ist in seiner Art, weil du hast zwei Buben, jeder ist anders, hast zwei Mädchen, jeder ist anders. Da kommen Konflikte auf. In der Gemeinde ist es dasselbe. Eine Gemeinde, die keine Konflikte hat, die gibt es nicht. Aber was macht die Gemeinde aus? Dass man die Konflikte kreativ löst. Dass man sie anspricht, angeht und nicht stehen lässt. So, und da spreche ich die Männer ein bisschen an. Die lassen es gerne ein bisschen so laufen. Wird schon werden, wird sich schon ändern. Wenn sie sagt, du, wir haben da ein Problem. Oh je, na klar, wir haben keine Probleme. Das ist so typisch. Da fragst den Mann, wie geht's denn der Familie? Ja, gut geht's, mit der Ehe geht's gut. Und die Frau, so gut geht's uns nicht. Die Frauen sind da eher konfliktfähig und bereit, Konflikte anzugehen. Und kranke Familien zeichnen sich aus, dass die Konflikte nicht gelöst werden. Man lässt sie anstehen. Genau dasselbe ist bei kranken Gemeinden. Man lässt die Konflikte anstehen, man spricht nicht über die Sünde, man will den anderen gar nicht helfen, er soll so bleiben, wie er ist, wir sind eine liebe Gemeinde, das ist ja nicht wahr. Das ist lieblos. Denn wenn du siehst, dass einer über die Klippe fällt, wirst du nicht zuschauen und sagen, ich bin so liebevoll, ich lasse ihn, wie er ist. Nein, du willst ihn retten. Viertens, keine klaren Grenzen. In kranken Familien wird keine klare Grenze gesetzt. Wenig Geistlichkeit ist da. Keine geistliche Motivation. Wenig Glauben, der sichtbar wird. Fünftens, kranke Familien zeichnen sich aus durch Manipulation und Kontrolle. Genauso kranke Gemeinden. Wenn man den anderen manipuliert, dann ist das seelischer und geistlicher Missbrauch. Das kann schnell passieren, dass man den so hinbringt, dass man sagt, ja, wenn du gerettet werden möchtest, dann musst du aufhören mit dem Milch trinken. Und so weiter und so weiter. Wenn du das machst, bist du nicht neu geboren, bist du kein Christ. Ja, ihr Lieben, das darf nicht sein. Wenn man dann in die Gemeinden, in den Seelsorgebesuch macht und dann in den Kühlschrank schaut, was da drinnen ist. Ihr Lieben, das ist nicht unsere Aufgabe. Manipulation und Kontrolle, das ist das negative Element. Wir werden das Positive jetzt dann anschauen. Sechstens, kranke Familien zeichnen sich aus durch wenig Wertschätzung. Da gibt es nur Kritik, nur Nörgelei, aber wenig positive Wertschätzung. Siebtens, strenge, intolerante Haltung. Das machen kranke Familien aus. Wir werden morgen noch ein bisschen genauer darüber sprechen. Wir müssen aufpassen zwischen zwei Extremen. Wir brauchen die gesunde Ausgewogenheit. Achtens, kranke Familien zeichnen sich aus, und jetzt ist sehr interessant, durch soziale Isolation. Das heißt, dasselbe gilt für die Gemeinde. Wenn wir sind heute so weit, wir sind so in diesem, wie habe ich es genannt, Individualismus. My home is my castle. Und da hat keiner Eintritt. Wenn wir uns abschotten und nur für uns leben, dann werden wir krank. Deshalb meine Bitte an Hauskreise. Öffnet eure Heime für andere Leute. Dann werdet ihr gesund. Genau dasselbe für Gemeinde. Wenn Gemeinde nur Programme für sich selber macht und nur für sich selber da ist und nur wir, so ein Gemeindeegoismus pflegt, werden wir krank. Das Salz im Tiegel, sagt der Heiland, wird dumm, wenn es nicht hinausgeht und gebraucht wird. Eine Gemeinde darf nicht sich isolieren. Sie braucht soziales Engagement, für den anderen da zu sein. Und deshalb sind die Hauskreise so wichtig als Gemeinde, dass wir da hineinbringen in die Nöte und Bedürfnisse dieser Welt und ihnen zeigen, dass es Hilfe gibt. Habt ihr das festgehalten, was kranke Familien ausmacht? Gut, dann schauen wir uns jetzt das Positive an, was die gesunden Familien ausmacht oder eine gesunde Gemeinde. Erstens, offene und ehrliche Kommunikation. Es ist einfach wichtig, dass ich offen und ehrlich sein darf. Und wenn einer zu mir sagt, Bruder Fuchs, wie geht's dir denn? Und dann werde ich ihm oft sagen, hast du eine halbe Stunde Zeit? Dann sage ich es dir. Warum? Weil das oft so ein Floskel ist. Wie geht's dir denn? Hat man eh keine Zeit zum Zuhören. Und sag mir ja nicht, wie es dir wirklich geht, weil sonst müsste ich ja vielleicht einsetzen und dir helfen. Nein, ehrlich, offen, das fängt ja schon in der Sabbatschule an, ihr Lieben. Wenn da einer eine andere Meinung hat, dann wird er niedergebügelt, anstatt dass man sagt, habe ich dich richtig verstanden, du glaubst also, dass die Seele unsterblich ist? Ja, nicht gleich, oh, das stimmt ja gar nicht, bumm, bumm, dann wieder von sechs Seiten zusammengenagelt. Ja, ihr Lieben, das ist doch keine liebevolle Gemeinde. Eine offene, ehrliche Kommunikation. Und da darf ich auch einmal was sagen, was vielleicht nicht so richtig ist. Gerade die Frauen kommen durchs Reden eh selber drauf. Ja, die Frauen definieren sich durchs Gespräch. Die Männer ziehen sich eher zurück und denken nach. Die Frauen reden und durchs Reden kommen sie auch drauf. Und deshalb ist es so wichtig, ihr Männer, dass ihr mit den Frauen redet. Ja? Und ehrliche, offene Kommunikation praktiziert. In der Gemeinde, in der Familie. Zweitens, ermutigende Individualität. Jeder darf das sein, was Gott aus ihm gemacht hat. Mit seinen Gaben und seinen Fähigkeiten. In der Familie und in der Gemeinde. Und ihr Lieben, eine gesunde Gemeinde ist eine Gemeinde, die jeden ermutigt, in seiner Art und Weise das zu sein, was der liebe Gott aus ihm gemacht hat. Nicht, was ich denke, dass du sein musst. Ich denke, du sollst das tun. Lass das dem lieben Gott über. Diese Individualität ist einfach schön, dass er sein darf in seiner Persönlichkeit und seine Persönlichkeit nicht verlieren muss, wenn er in der Gemeinschaft akzeptiert wird. Drittens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch besondere Hingabe und Treue. Ich glaube, das ist so wichtig, dass einer für den anderen da ist und dass wir Ja sagen zueinander, bis der Tod uns scheidet. Und diese Gemeinschaft auch in der Gemeinde zu erleben, wie schön das ist. Nicht einfach, wenn es nicht gleich so geht, wie ich es will, dann gehe ich nicht mehr in die Gemeinde. Dann gehe ich in eine andere. Nein, ihr Lieben, das ist Flucht. Das ist nicht Konfliktbewältigung. Das ist eine Lieblosigkeit eigentlich. Eine besondere Hingabe und Treue ist so wichtig, dass wir füreinander da sind. Viertens. Achtung, eine gesunde Familie hat eine starke geistliche Ausrichtung. Und deshalb ist der Sabbatnachmittag so wichtig, weil wir werden darüber ganz praktisch reden, diesen Familienaltar wieder aufzubauen. Starke geistliche Ausrichtung. Wie mache ich Andacht? Wie kommuniziere ich mit meinem Heiland? Die Gemeinden genau dasselbe. Eine gesunde Gemeinde ist eine geistliche Gemeinde. Und das zeigt sich schon in der, ich muss es ansprechen, was mir einfach wichtig ist, in der Gebetsstunde. Habt ihr als Gemeinde eine Gebetsstunde? Jetzt momentan nicht. Also dann bitte sofort einsetzen, neu einordnen. Und wenn ihr es nicht als Organisationsgemeinde macht, dann macht es in den kleinen Gruppen zu Hause. Aber schaut, dass jeder in der Gemeinde in einer Gebetsgruppe drin ist. Fünftens. Gesunde Familien zeichnen sich aus durch soziale Bindung. Dass wir füreinander da sind, dass wir uns engagieren für einen anderen, dass wir einen anderen helfen, für einen anderen da sind, als Familie zum Beispiel. Wir nennen das Familienevangelisation, Familien für Familien. Das ist so wichtig, dass wir da füreinander da sind. Und ich möchte sagen, es gibt so, wir haben so schöne Erfahrungen gemacht. In einer Gemeinde haben wir eine Schwester gehabt, die war Alleinerzieherin. Was hat sie gemacht? Sie hat einen Hauskreis gegründet für Alleinerziehere, für alleinerziehende Frauen. Und da sind 4, 5 alleinerziehende Frauen bei ihr zusammengekommen und die haben miteinander über alles Mögliche gesprochen, über Erziehung. Und da haben sie mich eingeladen, da konnte ich ein bisschen helfen. Dann haben sie miteinander Kleider ausgetauscht, wenn sie mit zu klein geworden ist, das Röckchen oder die Skischuhe und was auch immer. So haben sie sich gegenseitig geholfen. Das war ein ganz toller Hauskreis. Soziale Bindung. Füreinander da sein. Einander helfen. Und einander dienen. Sechstens. Gesunde Familien zeichnen sich aus durch eine gewisse Flexibilität. Das ist ein Akt der Liebe. Wir werden schon darüber reden, dass die Liebe Ordnung kennt und Grenzen kennt. Aber es gibt auch eine gewisse Flexibilität in der Liebe, wo man sagt, soweit das Gewissen es erlaubt, dem anderen entgegenzukommen. Ich glaube, das ist etwas, was wir noch lernen müssen, diese Ausgewogenheit zu haben und uns zu hüten vor diesen Extremen. Siebtens, gesunde Familien zeichnen sich aus durch Lob und Anerkennung. Wir können nicht genug loben und wertschätzen. Manche sagen, na, das darf man ja nicht mehr, weil sonst verführt man den anderen ja zum Stolz. Nein, da brauchst du keine Angst haben. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir einander mehr Lob und Anerkennung bringen. Es ist ja so typisch, wenn Sissi und ich Ehevorbereitung machen oder Ehebereicherung machen oder Menschen helfen, dann setzen wir uns zusammen oft und dann gibt es eine Aufgabe. dann sage ich, schreib jetzt bitte 5 positive Eigenschaften deines Partners auf. Dann höre ich oft, müssen es 5 sein? Bei 2 geht's noch, aber bei 3 ist schon schwierig. Hätte ich gesagt, schreibe 5 negative Eigenschaften deines Partners auf, dann hätten sie wahrscheinlich 10 gehabt. Und ich glaube, das muss man lernen, dass wir dann mehr auf das Positive auch schauen, denn jeder hat auch was Gutes, nicht nur was Negatives. Achtens, gesunde Familien lernen und sind fähig, Konflikte zu lösen. Es heißt nicht, dass gesunde Familien keine Konflikte haben, aber sie können sie lösen und sie gehen sie an, kreativ lösen sie sie. Wenn ihr wollt, können wir gerne mal so einen Abend haben über das Thema Konfliktlösung, kreative Konfliktlösung, aber da brauche ich eine ganze Stunde oder 1,5 Stunden damit, um euch das zu zeigen, wie man das macht. Habt also keine Angst vor Konflikten, auch nicht in der Gemeinde. Und wir sagen oft den jungen Paaren in der Ehevorbereitung, wenn ihr keine Konflikte habt, dann macht euch welche. Habt keine Angst vor Konflikten. Das Problem ist nicht das Problem, sondern wie man mit dem Problem umgeht. Und das muss man lernen, konfliktfähig sein. Okay, ihr Lieben, die Zeit läuft und ich freue mich, dass ihr da seid und so gut mitgeht. Ich möchte euch noch am Ende diesen Gedanken mitgeben, den wir in der Bibel haben. Wir verstehen, dass es eine Botschaft gibt für diese heutige Zeit. Man nennt das gegenwärtige Wahrheit. Die Bibel sagt uns in Malachi Kapitel 3, Vers 23, wir haben den Malachi schon einmal heute aufgeschlagen, noch einmal Malachi Kapitel 3 jetzt, Vers 23, da sagt der letzte Prophet, und das ist ja eigentlich ein eigenes Seminar, könnte man sagen, der Endzeitprophet Malachi hat ja für uns in der Endzeit sehr viel zu sagen. Da steckt so viel drinnen. Aber eines nehme ich heraus, in Malachi Kapitel 3, Vers 23, siehe, ich will euch senden den großen Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Ihr Lieben, das ist gegenwärtige Wahrheit. Bevor Jesus wiederkommt und dieser schreckliche Tag des Gerichtes kommt, kommt der Elia. Wer ist das? Laut? Nein. Der ist schon seit Pfingsten da. Wer ist der Elia? Da steht's. Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Laut? Ja? Wir als Gemeinde sind der Elia. Es war ja damals, als Jesus das erste Mal gekommen ist, ja auch so, dass sie geglaubt haben, dass da ein echter Elia kommt. Und dann haben sie ihn nicht gefunden. Und dann haben sie geglaubt, der Johannes der Täufer ist der Elia. Und der Johannes der Täufer sagt, nein, ich bin's nicht. Und der Herr Jesus sagt, ja, er war's. Die Aufgabe des Elia haben wir heute. Wir haben heute nicht die Aufgabe, uns zu überlegen, wann das Sondergesetz beginnt und ob schon das Ende der Gnadenzeit da ist oder nicht. Oder wann Jesus wiederkommt und die Wiederkunft ausrechnen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es, diese gegenwärtige Wahrheit zu verkündigen, den Elia zu, nicht nur zu spielen, sondern den Elia zu sein in dieser Welt. Was hat der Elia gemacht? Und schaut, was die Bibel uns sagt. In Kapitel 3, Vers 24 von Malachi. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das Wirken des Elia ist das, dass er die Familien wieder heilt und heiligt. Dass das Herz der Väter zu den Söhnen und umgekehrt wieder aktiviert wird. Dass die Familie wieder gesundet und dass wir als Gemeinde uns ganz besonders für die Familie einsetzen und den Familien Unterstützung geben, wo sie es nur brauchen. Dass die Leute von uns sagen, die Adventisten, dann kannst du es lernen, was Familie heißt. Das sind Leute, die die Familie hochhalten. Und letztlich, wie war es dann auch im Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 17, schlagt mir nur das letzte Gedanke noch auf, Lukas Kapitel 1, Vers 17, da wird uns gesagt, was das für ein Auftrag ist, der Elia der Endzeit zu sein. Der spricht davon, von Johannes dem Täufer, Lukas Kapitel 1, Vers 17, und da sagt er, und er wird in der Kraft des Elia kommen, Vers 17, und die Herzen der Väter zu den Kindern, was heißt das? Und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten zu führen, zuzurichten dem Herrn ein bereitetes Volk. Das ist unsere Aufgabe. Im Geiste und in der Kraft des Elia heute als Gemeinde zu wirken und die Herzen zu Jesus zu führen, die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten. Reformation in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Das ist unser Auftrag heute. Die dreifache Engelsbotschaft zu verkündigen. Das ist unser Auftrag. Und nicht die Wiederkunft auszurechnen, ob er jetzt 2027 kommt oder nicht. Das ist nicht unsere Aufgabe. Jetzt ist die Aufgabe, die Herzen der Kinder zu den Eltern und umgekehrt wieder zu führen. Familien wieder hochzuhalten. Diese Gemeinde als Familie wieder zu bauen, dass die Menschen hereinkommen. Wisst ihr, ich zeichne immer gerne das Bild für Familie oder auch für Gemeinde als ein Glashaus. Unsere Gemeinde ist ein Glashaus. Jetzt, wenn es kalt wird, werden Glashäuser wieder interessant. Da drinnen im Glashaus blühen Blüten, die sonst im Frost, der draußen ist, nicht mehr blühen könnten und würden. Und das ist Gemeinde, das ist Familie. Lasst uns Familie wieder so bauen, dass die Leute draußen die Nasen platt drücken an den Scheiben der Gemeinde und sagen, boah, so möchte ich sein, so lieb möchte ich es erleben, wie die sich lieb haben. In der Familie oder in der Gemeinde. Dass die Leute sagen, wie machst du das zur Mutter und zum Vater, dass du das so schaffst, deine Kinder, deine Frau, deinen Partner so zu lieben. Wie machst du das? Und dann kannst du erzählen. Dann kannst du sagen, komm in die Familie, komm herein in meine Familie. Zeig dir, wie wir gelebt haben. Jesaja hat dem Hiskia gesagt, als die babylonischen das waren Kundschafter, gekommen sind. Was haben sie in deinem Haus gesehen? Er hat gesagt, ich habe ihnen alles gezeigt. Meine Schätze, alles habe ich ihnen gezeigt. Ja, ihr Lieben, das ist ja nicht der Sinn der Familie, dass die anderen hereinkommen zu euch und sehen, wie groß der Fernseher schon ist. Und was ihr alles schon habt. Nein, die wollten eigentlich, die babylonischen Kundschafter wollten eigentlich zum Hiskia kommen, von Gott zu hören, denn sie haben gehört, dass der Mann krank war, todkrank war und wieder gesund wurde. Und der Hiskia hat kein Wort gesagt. Kein Wort von dem mächtigen Gott. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, es besser zu machen. Dass die Leute in dieser Welt, die heute gerne eine glückliche Familie haben wollen, es nicht zustande bringen, wenigstens Familien sehen, die funktionieren. Dass sie sagen, so möchte ich sein. Leute, die einander nicht mehr lieben können, die Probleme haben miteinander, keine Konfliktlösungen mehr machen können und so weiter, sehen an der Gemeinde, das sind Leute, die können das. Die schaffen das. Wie macht ihr das? Ihr Lieben, das ist unser Auftrag heute, der Elia zu sein. Und Josua hat es gesagt, indem er sagt, ihr wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wollen dem Herrn dienen. Das ist mein Wunsch und Gebet für euch. Amen.